Hallo und herzlich willkommen zu Wieder Voyager, einem Podcast von www.fantastischewissenschaftlichkeit.de. Mein Name ist Martha.
Mein Name ist Kuba. Wir
sprechen über die 22. Folge der 6. Staffel. Sie heißt Die Muse.
Ja. Muse auf Englisch.
Kein Witz, das.
Vielen Dank, aber vielen Dank, dass du fragst.
Und wir haben schon ein bisschen letzte Woche angedeutet, dass in dieser Folge auf uns wartet. Es ist quasi autobiografisch von den Voyager-Autorinnen und Autoren über ihr täglich Brot.
Ist in das Alter der Selbstreflexion, glaube ich, gekommen.
Ja.
Könnte man so sagen.
Ja, man schreibt nur noch über sich selbst.
Ja, wie ein Teenager ins Tagebuch.
Und diesmal sehen wir einen Poeten, einen Drehbuchautor sozusagen, der für das Theater schreibt. Er heißt Kellis oder so ähnlich.
My milkshake brings all the boys to the yard. Eine Rapperin namens Kellis aus den 90ern. Ich musste immer daran denken, als ich das gesehen habe.
Und wir sehen sozusagen sofort am Anfang, es ist wieder so völlig aus dem Nichts, ne? So wie die letzte Folge anfängt mit diesen Stunt-Doubles. Diese Folge fängt an mit Schauspielern, die quasi die Voyager-Crew verkörpern.
Also exakt gleich.
Nur, dass sie sich so, was wir uns letzte Woche eigentlich gewünscht haben, ne? Dass sie Masken benutzen und sich so vor das Gesicht halten. Das sieht halt aus wie so ein antikes Amphitheater oder so.
Nee, sieht nicht nur so aus.
Also es ist genau wie in römischen Zeiten. Im Publikum sitzt auch so ein Kaiser.
Würde ich sagen.
Ja.
Also das ist zumindest stand das auf Memory Alpha, dass das, also zumindest auch der Chor in diesem Theaterstück basiert eher
ja,
auf
gut.
so griechischen.
Ich fand so dieses Publikum, ne, war wie so ein römischer Kaiser, der dann so Goldblumen auf die Bühne wirft und so.
Ja.
Er ist halt so eine Mischung aus antiken Motiven.
Genau, so. Na, und die, also so die Funktion des Theaters oder das Ideal des Theaters ist dann vielleicht so ein bisschen Shakespearean. Oder nein, das, was innerhalb von Shakespeareischen Plays passiert. Also das Theater hat die Macht, die Welt zu verändern. Oder die durch eine Reflexion der Geschichte zu sagen, egal.
Das ist schon das Ende verraten. Also zuerst mal sehen wir
einen Chor.
Ein ganz, ganz komisches Stück, was die aufhören. Also Chor im Sinne von drei Leute, die gleichzeitig sprechen und quasi erzählen, was passiert. Sehr schön. Und es ist so, ja, auch das, dieses Theater ist so ein bisschen Meta, ne? Also es ist nicht so, dass denen die Rolle schlüpfen, viel weniger als der falsche Tuvok, den wir letzte Woche gesehen haben, sondern es ist ein bisschen abstrakter. Also sie haben auch keine Kostüme an, sondern
jetzt
eben nur diese Masken.
Es ist Brechtsches Theater.
Jetzt haben wir es. Und es ist wirklich sehr absurd, also grotesk will ich das
grotesk
nennen. Es hat auch so ein bisschen was von, wie nennt man das denn? Also Theater, was so auch mit dem Publikum interagiert.
Ja, Brechtsches Theater.
Ah, okay. Ja. Ich dachte noch neuer. Also, Impro-Theater hatten wir letzte Woche schon, aber hat auch was, ein bisschen was davon.
Auf jeden Fall vierte Wand und
genau. Und das Groteske ist, wir erzählen eine wahnsinnig spezifische Geschichte über Harry Kim, Alana Torres, den Delta Flyer in dieser eindeutig noch nicht Warp-basierten Zivilisation.
Definitiv
hier.
Pre-Warp.
Definitiv
sogar
Pre-Warp.
Vielleicht Pre-Eisen.
Genau. Aber trotzdem, all diese Begriffe benutzen sie, ne? Und das Publikum mag es irgendwie. Es fährt total drauf ab.
Ja.
Und okay, wir verstehen dann, ja, irgendwie ist wieder die Voyager so reingeplatzt aus Versehen in so eine Zivilisation, hat die irgendwie beeinflusst und wir sehen dann auch, wie Belana ist anscheinend mit dem Data Flyer da, mit einem Shuttle, ne? Oder mit dem Data Flyer? Ist das der Data Flyer?
Ja.
Abgestürzt, sitzt da gefesselt an den Sitz und Kellis kommt an. Und will ihr Aderlass machen, ob sie von
noch mehr.
Fieber
er hat schon was davon
schon.
Gemacht.
Und außerdem will er sich von ihr inspirieren lassen.
Genau.
Das ist so sein Ding. Also sie ist die Muse.
Er hält sie aber auch für so eine Art Gottheit. Also
eine
ewige, also irgendwie ein höheres Wesen. Hm. Und darum geht es auch in diesem Theaterstück.
Ja.
Also das sind die höheren Wesen, die eben auf diesem Schiff Delta Flyer über die Gestade nach Elrondhausen oder so.
Genau, über die östlichen Meere.
Danke. So.
Ja. Und
warte. Yeah! So reagiert dann der Kaiser.
Genau. Erst ein bisschen verwirrt, so, aber dann fährt voll drauf ab. Ja. Und das ist ein bisschen wie in dem frühen Stadium der Glimpse of the Eye-Folge, ne, A Blink of an Eye-Folge, ja, wo die Leute, die Voyager, noch für einen göttlichen Stern irgendwas gehalten haben, während dann später sie für die Voyager Friends als Soap-Opera verwurstet haben.
Wieder der Fall von Voyager Fanboy mit einer Prise Religion.
Genau, ein wenig. Und hier ist also die Konstellation so, also zumindest in diesem Dörfchen, vielleicht auch ein bisschen weitergreifend, scheint Theater eben eine wichtige Stellung in der Gesellschaft einzunehmen. Und Poet ist ein wichtiger Beruf, den dieser Typ sehr ernst nimmt. Und er stellt sich aber erstmal vor als Diener, ne? Also Belana sagt, wer bist denn du? Und er sagt, I'm your servant. Und nach einigem Hin und Her erklärt er sich dann auch bereit, ihre Fesseln zu loszumachen und erklärt, was hier los ist. Nämlich er hat sich an den Log-Einträgen des Delta Flyers bedient.
Mhm. Also so wie in der letzten Folge.
Genau, sie sollten vielleicht dann mal ein Passwort oder so einrichten. Harry hat es wahrscheinlich, Harry war auch mit dabei, ist jetzt irgendwie verschollen.
Das Passwort war Harry.
Genau, oder er hat das so offen gelassen, ne?
Klar, nicht ausgeloggt, ja.
Und so ist er reingekommen und er hat sich jetzt eine Episode quasi zusammengereimt aus diesen Logs, braucht jetzt aber mehr Stoff, denn der Kaiserkönig Patreon nennen sie ihn eigentlich, ne? Der Mäzen vielleicht, also der Förderer von dem Kallus, hat verlangt, es ist mir so gut gefallen, er verlangt in einer Woche noch eine Folge, noch eine Voyager-Folge. Das ist das Dilemma und die Logs sind aber alle und deswegen verlangt er jetzt von Belana mehr Stories, mehr Stoff.
Das war ja tatsächlich so ein bisschen wie, also auch oberflächlich, ne? Erstmal hat er das aufgegriffen, was es so gibt hier, Voyager, die Vulkanier, die sind so und echt erstaunlich. Der Kelly ist übrigens typischer Künstlertyp, also diese Theatertruppe ist auf jeden Fall auch ziemlich hungrig und ein bisschen horny. Und da gibt es noch ein paar Intrigen später. Mich hat das Ganze, ich weiß nicht, ob du den Film gesehen hast, den Ang Lee Woodstock-Film, der so ein bisschen verschollen ist. Total beknackt, aber sehr unterhaltsam. Also Dimitri Martin, ein Comedian, spielt die Hauptrolle und es geht da um Woodstock. Und da wohnt eben auch eine crazy Theatertruppe, die auch alle Togas anhaben oder nackig sind und dann auch so miteinander schmusen, mehr oder weniger, und auch halt angewiesen sind auf das Essen, was sie von Dimitri Martin bekommen. Also es ist so auf jeden Fall hier der Trope der hungerten Theaterleute, die halt für ihre Kunst leben.
Ja, mich erinnert das an alle möglichen Fantasy-Sachen. Also zum Beispiel im Witcher gab es eigentlich im Spiel ein schönes Nebenquest, das sich nur um so eine auch so sehr ähnliche Truppe wie diese hier gedreht hat, wo es dann eben auch, ne, das sind auch diese Charaktere dann, es gibt diesen Autor und Regisseur offensichtlich in einem, ne, das Genie oder so, dieser Kallus hier, dann gibt es die junge, schöne Hauptdarstellerin, die in ihn verliebt ist, aber
und
nicht zurückgeliebt
eifersüchtig wird,
dann gibt es den alten, weisen Mann, sehr alt und sehr weise.
Ja, der ist dann halt auch noch, egal, wir greifen einfach drauf vorne, es ist halt dann, das ist der Oldschool-Autor, der dann sagt so, ich brauche deine Tricks nicht mit den doppelten Twists und so
und
weiter.
Action und
damals,
Romantik.
Früher haben wir das noch so geschrieben, dass man total langweilig, da hat das gereicht mit der Langweilung.
Ja, und das ist halt, wir finden uns hier schon in so einer Antike und trotzdem, der will es noch mehr Oldschool haben.
Also es ist auf jeden Fall so eine, erinnert mich, also wenn wir letzte Folge den Clou hatten, haben wir jetzt, also tausend andere Filme, aber der einzige, der mir gerade frisch einfällt, ist der letzte Coen-Brüder-Film vor ihrer Netflix-Karriere mit Channing Tatum und Scarlett Johansson.
Cäsar?
Ja, genau.
Heil Cäsar.
Richtig, danke. Wunderbar. Bravo. Guck mal, da geht es auch irgendwie um einen Cäsar-Darsteller.
Ja, ja.
Ne?
Ja, ja.
Und er spielt halt auch mit diesen Klischees von... er ist halt, die Coen-Brüder sind ja auch so verliebt in dieses Meta-Ding. Wir schreiben, überschreiben. Barton Fink war zum Beispiel so dieses Paradebeispiel dafür, wo das aber noch irgendwie... interessant reflektiert wurde und Hail Caesar ist halt auch sehr verliebt in dieses 40er Jahre, 30er Jahre Studio System Klischee und wo er dann halt auch diese Klischee-Rollen von dieser verliebten, eifersüchtigen herkommen, die dann das aber halt auch nicht interessanter machen, auch wenn man das halt nur durch einfach nachmacht, ne? So, guck mal, das gibt, ja, wir kennen das.
Ja, also der Universalienbericht ist jedenfalls auch wieder sehr lang hier zur Abwechslung. Dieser ganze römische, griechische Stil, eigentlich alles an diesem Theater. Ja,
alles, wirklich alles.
Ja, es ist zumindest so ein bisschen zusammengestückelt, ne? Also, aber
es
nichts
ist,
Neues.
Es ist so zusammengestückelt wie. Ach, Antike, war das jetzt Griechenland oder Rom?
Ja.
Griechenland. Athen oder. Ja, stimmt. Also,
ja. Ja, und wo ist dann. Also, das finde ich okay. Das Thema ist ja, es ist schwer in der Woche was zu schreiben. Und ich verstehe schon, ja, das ist jetzt so eine kleine Idee. Gucken wir halt ein bisschen was nach und machen was draus. Schnell. Wir haben ja auch irgendwelche Kostüme hier in der Kiste.
Ja.
Das ist okay, aber es ärgert mich dann halt wieder, wenn es zu sowas führt wie. Gibt so eine Szene, also natürlich kriegt er da einen neuen Stoff, ne? Ach, die Story ist jetzt hier ein bisschen dünn, also das kann ich jetzt ein bisschen vorwegnehmen und dann kommen die anderen Voyager-Charaktere mit dazu und diese Schauspielerin muss dann zum Beispiel Seven of Nine verkörpern, ne? Und dann fällt so ein Spruch wie, ja, du bist ja nur, du musst wie ein Borg spielen, oh, total grotesk, ne? Und stattdessen spielst du wie eine schüchterne Braut in der Hochzeitsnacht und das ist halt so. Es ist auch so extrem spezifisch und dann auf so eine
platte Art
und warum nimmt man das dann so unangenehm?
Ich habe mit dem Universalien Report dann auch aufgehört und habe eigentlich dann nur das notiert, weil das sagt leider alles über, das meine ich auch, das ist in dieser Figur, dieser Frau, also es ist so eine, wie nennt man das, Farce vielleicht, auf so eine 40er Jahre eigentlich auch schon doppelt nachgemacht, aber es bleibt dann halt auch wirklich da stehen. Ne? Genauso wie in der letzten Folge blieb es halt auf diesem sehr einfachen Con-Ding stehen. Ne? Und da ist, also es würde halt auch funktionieren, jetzt ohne Science-Fiction fast, ne? Diesen Moment des Wegbeamens.
Den wir ja auch schon irgendwie hatten, ne? Bei den Ferengi, die genau den Effekt auch benutzt haben für ihr Theater.
Genau. Und es ist so ein bisschen wie. Also ich habe auch das Gefühl gehabt, die hätten auch, also das könnte auch Original Series sein, wieder mal, durch diese extreme, nicht mal durch die extreme Campiness, sondern die Billigkeit vielleicht, Entschuldigung. Und die wären halt, das stimmt nicht, ich wollte sagen, die wären in die Vergangenheit gereist, ne? Aber die hatten ja auch ganz viele so, der Wildwestplanet, der Gangsterplanet.
Ja. Das ist jetzt halt der antike Planet,
der antike
mit
Planet.
Dem Theater.
Ja. Okay, aber bevor wir uns wieder hier in ein negatives Wurmloch sprechen, erzähle die Geschichte, erzähle sie ganz. Väterchen Franz.
Was ist das?
Das ist Franz Josef Degenhardt. Spiele ich mit den Rattenkindern.
Okay, also wir haben schon erzählt. Die gefesselte Belana wird befreit, der Harry ist verschollen. Und jetzt Belana hat eigentlich keine andere Möglichkeit, als in dem Delta Flyer zu bleiben und eben zu versuchen, ihn zu reparieren. Wenigstens ist, also sie vertreibt Kallus mit dem Phaser, aber er lässt sich leider nicht irgendwie verscheuchen, kommt wieder an. Und leider kommt Belana halt mit den Reparaturen nicht recht voran. Und ein bisschen Glück im Unglück. Der Poet ist halt so von ihr fasziniert, dass er ihr wenigstens auch einen Sack Essen bringt und so. Sie hat dann da nichts. Der Replikator funktioniert nicht. Und Er bittet sie eben, ihr was zu erzählen, und so langsam kriegen wir dann eben diese Annäherung. Belana findet irgendwie auch ein bisschen Gefallen daran. So eine, später gibt es dann so einen absurden Dialog. Darf ich ihn schon erzählen?
Ja, bitte.
Geht total durcheinander. Aber Harry taucht später wieder auf. Das ist ein großer Spoiler. Aber er ist nicht ganz verschollen. Er kommt wieder an.
Was? Und ich dachte, du warst tot. Ach nein.
Ich bin 200 Kilometer durch den Wald gewandert. Jetzt bin ich wieder da. Und dann versteht Harry halt überhaupt nicht, was ist hier los. Und Belana ist da seit 2 Wochen irgendwie dabei, dieses Theaterstück mitzuschreiben und will nicht wegfliegen, bevor es nicht fertig ist. Und dann gibt es so einen Moment, wo sie sagt, Harry, hast du jemals jemanden inspiriert?
Ja.
Und Harry sagt, das ist irgendwie eine komische Frage. Was das irgendwie ganz gut zusammenfasst. Das hat mir gefallen.
Ja.
Okay, aber ja, sie irgendwie steigert sie. Es ist halt auch das einzige, ihre einzige Beschäftigung. Ne? Sie braucht manchmal eine Pause von diesem Technik, die sie da hat, und sie steigt da so ein bisschen drauf ein.
Wobei die Technik, hatte ich auch schon das Gefühl, ist ein bisschen hier so ein verzögerndes Element. Ne? Es ist so, er hat literally, Entschuldigung, es wird sehr englisch, er hat tatsächlich buchstäblich 2 Fetch-Quests. Ne? Also erst hol mir Dilithium. Wintertränen nennen wir das hier, ne? Diese Kristalle.
Ja.
Und dann hol mir eine Messingplatte mit Gold bedampft. Das schafft er auch irgendwie. Ne? Und sie zwingt ihn dann halt auch super gefährlichen Scheiß für ihn auszuführen. Das klappt dann auch.
Vielleicht hat es mich deswegen also so an den Witcher erinnert. Das ist wirklich wie so ein Quest. Ja, ja.
Ja, genau. Und dann waren wir eigentlich 2 Wochen unterwegs und haben halt hier mit dem Messingschmied geredet und okay.
Genau. Ja, das, ich muss nur noch kurz sagen, dass mit diesen Wintertränen, das funktioniert halt auch nicht ganz, weil viele unserer Wörter sind auch aus irgendwas zusammengebaut. Und das ist fast schon wieder wie so ein Hologramm-Moment, ne, wo irgendwie nicht so ganz hinkommt.
Ja, es wird halt noch interessanter, weil der Universaltranslator überhaupt kein Problem hatte damit, Bronze zum Beispiel abzugrenzen von Stahl.
Ja.
Ne?
Ja,
also das heißt, klasse Leistung, aber Dilithium.
Ja. Aber was mir gut gefallen hat, ist aber, wie sie dann zusammen an den Computer gehen und Belana zeigt ihm dann Bilder. Also guck mal, ich brauche diesen Kristall. Und er sagt, das kenne ich, das liegt da und da in der Höhle. So. Das reicht ja auch schon für dich. Ne? Mit der Bronze war es dann so, warum zeigt sie ihm nicht noch ein Bild davon? Das
genau, wie wir das in einer Prä-Bronze-Gesellschaft. Ne?
Das war wirklich eigentlich eine witzige Szene. Aber so, Moment mal, was habt ihr schon alles? So Eisen, Stahl, Bronze. Und er sagt so, stopp, ja, das haben wir, Bronze.
Richtig. Ja, genau. Und dann Aluminium?
Wobei die halt, und auch wie sie diese ganzen Wörter in ihre Theaterstücke einbauen, da bin ich schon auch gefragt, wie funktioniert das?
Yeah.
Also was sagen die für Delta Flyer, ne? Wie würde das klingen in ihrer Sprache? Also es ist schon ein bisschen mit dem groben Pinsel geschrieben.
Ja, meine Seiten kommen ständig durcheinander. Ich fühle mich schon wie dieser Killies, ja.
Brauchst du einen Moment, um sie zu sortieren?
Nee, okay, also dann, also wir haben diese Fetch-Quests. Zwischendurch können die so ein bisschen plaudern, ne? Also, interessant ist, also, erstmal so, dass Belana dann ein bisschen mehr ausplaudern muss. Also sie versucht irgendwie, glaube ich, noch die erste Direktive einzuhalten und sie sagt dann so, der Fürsorger hat uns über das große Meer, das Delta-Meer gepustet.
Ja.
Und dann, obwohl anscheinend für ihn das Technobabble ja auch total eine mythische Geschichte darstellt. Also vielleicht bräuchte man, egal. Jedenfalls, ich fand es auch cool, dass die dann so ein Kabel durcheinander baut, weil meistens ist das gar nicht so. Ne? Und ich dachte mir, vielleicht ist es auch einfach ein Teil von Tom Paris' Gesamtkonzept für den Delta Flyer, dass es auch Kabel benutzen muss, statt, was weiß ich, EPS-Relays.
Ja, das sah alles, genau, so dieses, genau, Kabelsalat im Delta Flyer sah dann zwischendurch schon ziemlich gut aus. Mir hat auch das gefallen, wie sie dann so ein Ding baut, wo man dann diesen die Lithiumkristall wirklich so reinstecken kann.
Ja, ja, genau.
Und ich kann mir das schon vorstellen, dass sie halt, also im ersten Mal dachte ich so, oh Gott, das ist nicht gefährlich, das einfach so reinzustecken. Aber dann habe ich gedacht, nee, Belana ist halt so gründlich ausgebildet, dass sie weiß halt auch, wie man in einer Notsituation so eine Halterung baut, die das dann weiterleitet und isoliert ist und so weiter.
Hätte da nur jemand mal einen Baseball durchs Fenster geschlagen, der dann gelandet wäre, dann hätte das funktioniert.
Ja. Und ja, dieses Geplapper, was die dann untereinander haben, das hat mir irgendwie schon ganz gut gefallen. So, wir haben ja eigentlich wieder so eine, ganz ähnlich wie in der letzten Folge, so eine interne Spannung in der Theatergruppe, ne, mal wieder. Mhm. Dass die nicht alle Schauspieler so gut wie der Poet selbst verstehen, was es mit Vulkanien, Borg und so weiter auf sich hat. Ne? Und er selbst möchte das halt komplett zu 100% erstmal verstehen, was ist es, ein Vulkanier zu sein, weil anders kann man das ja dann nicht spielen. Und deswegen kommt er dann, also für alles, also er bringt ja, ich meine, dieses Dilithium muss er ja aus dem Keller des Kaisers irgendwie klauen und das Gold ist mega teuer natürlich.
Klar.
Und das alles schafft er und dafür will er nichts als Bezahlung, außer saftige Details über die Vulkanier.
Ja, er lebt quasi von saftigen Details.
Ja. Und dann versteht er das halt so gut. Eigentlich mochte ich dann die Szene, wo dann der Schauspieler, der Tuvok spielt, so eine Träne verdrückt, ne? Und der Regisseur ist außer sich, meint, was machst du? Ja. Ein Vulkanier hat Logik und Ruhe in seinem Geist. Ne? Und er versucht ihm das dann in eigenen Worten zu beschreiben. Und das, muss ich sagen, fand ich ganz gut gemacht.
Also er hat
dann das, was Belana ihm versucht hat, schon so ein bisschen in einfachen Worten zu erklären. Ne? Dann, also ich finde, da steckt schon ein bisschen was, dieses so was Schönes drin, ne? Dass das das hier mal gezeigt wird, dass Leute aus so einer primitiven einer Zivilisation, dass die eigentlich die Kapazität haben, alles, was unsere Leute können, auch zu verstehen, ne? Wenn man das ihnen halt ordentlich, wenn man sich die Zeit nimmt, das ordentlich zu erklären. Anders als zum Beispiel in meiner nicht so bei mir beliebten Folge mit Leonardo da Vinci.
Ja.
Wo es halt immer hieß, wo Janeway selbst zu meiner Überraschung immer gesagt hat, ach, das kann ich dir gar nicht erklären, das weißt du nicht, das ist Magie und so, ne? Während hier Belana findet irgendwie für alles, was ich auf nicht unplausible Weise eine Möglichkeit, eben halt zu erklären, was das ist, wo sie herkommt, was sie hier macht und so weiter. Ja. Und ich hatte nicht das Gefühl, dass sie es unbedingt verschleiern will, wer sie ist, sondern sie erklärt es ihm halt so gut es geht und er versteht das auch wirklich unheimlich gut. Ne? Also er versteht dann am Ende wirklich, was ist es, ein Vulkanier zu sein und erklärt das seinen Schauspielern.
Ja, und
das
also,
mochte ich.
Hier zeigt sich halt auch noch ein bisschen mehr. Also du sagtest, also einerseits noch kurz nachgehakt, dass so die internen Streitereien eines Writers Rooms, ne? Also hier kommt, glaube ich, herbrodelt was unter der Oberfläche.
Ja.
Dann genau dieser Moment, wo er ihm quasi die Träne aus dem Gesicht schlagen will. Und der Schauspieler sagt dann so, ja, aber das ist, erstens ist das unrealistisch, weil eine Figur ohne Emotionen, das gibt's doch nicht. Mhm. Zweitens sehe ich als Schauspieler dann schlecht aus. Die Leute denken, ich kann nicht Schauspieler.
Interessant, ne?
Das ist interessant.
Ja.
Und also Kelis sagt dann erstmal so, ja, das, also er fasst dann zusammen, was der Kern, was der Reiz der VulkanierInnen ist. Also die haben inneren Schmerz, der viel größer ist als alles, was wir haben, ne, was wir auch über Tuvok schon gelernt haben in interessanten Folgen, auch was wir Bendy-Syndrom und sowas. Ne, und das ist halt auch so ein Meta-Kommentar ein bisschen nach draußen. Es ist, als ob so die Voyager-AutorInnen hier sagen wollten, so, hier, dann checkt ihr das dann endlich. Das sind nicht Leute ohne Emotionen, die sind komplex innerlich und so weiter. Ne? Und auch so, und vielleicht ist es auch eine Reflexion von dem, wo man sagen könnte, so, oh nee, ich habe keinen Bock, Vulkania zu spielen, weil dann kann ich ja gar keine Emotionen zeigen, ne? Also so, na, Tim Rusk hätte das vielleicht sagen, würde er natürlich nicht sagen, aber so, das ist so dieses, das Meta-Geflecht ganz dünn hier geworden.
Aber schon interessant, weil gerade an Tuvok gab es eigentlich schon viel Kritik auch von außen, also von wegen, das ist so ein langweiliger Charakter und obwohl das, ja, das ist aus meiner Sicht eben wirklich viel sich innerlich abspielt, ne? So, ja, ja, ja. So, wie du das, so wie die das hier sagen. Aber andererseits ist es halt auch so, ja, also es ist auch viel bisschen so Show, don't tell, ne? Also wie der alte Mann sagt, ah, diese ganze Action und Romantik der modernen, des modernen Fernsehens brauchen wir nicht. Wir erzählen hier die wahren Wahrheiten und so. Ne? Ja, ja, und wir können mit unseren Geschichten die, die Machthabenden der Welt in ihrer Weltsicht verändern und so. Und das ist vielleicht so, das ist ein kleines bisschen hochgegriffen für Voyager. Star Trek Voyager. Ja,
ja, ja, ja, ja. Das ist nämlich der Kern, ja. Aber plötzlich bricht der Krieg aus, wie das halt in diesen
primitiven Zivilisationen
genauso ist. Also der Mäzen von nebenan hat den, irgendwie wurde beleidigt und sowas, erklärt den Krieg. Und Kelis sagt dann sofort so, wir können mit der Macht des Theaters nicht mit Belanas Phaser den Krieg verhindern, ne? Weil er will ja auch nicht den Krieg gewinnen, sondern er will den Krieg verhindern, ne? Pazifistische Idee. Und das ist dann auch der Moment, wo Belana, glaube ich, so seine Co-Autorin wird, ne? Und seine Freundin, die Hauptdarstellerin, dann so ein bisschen angepisst wird und dann halt auch so im Hintergrund in den Szenen rumschleicht, wie es halt wirklich in diesen klassischen 30er, 40er Filmen so ist. Genau, dann es kommt noch ein anderer Kern dieser Story, nämlich wir haben nur gesprochen, ne, die modernen Tricks, die Romantik und auch so vielleicht die soapigen Elemente, die dann ein guter Trick sind, die man im Oldschool-Theater natürlich nicht so machen würde, weil der Kelis, der trifft schon ziemlich schlau etwas, was uns auch sehr interessiert. Er sieht nämlich sofort, wo schlummert da eventuell eine Romanze oder mehrere. Nämlich seine erste ist zwischen Chakotay und Janeway.
Ja.
Und das Belana fällt dann die Kinnlade runter, als ob sie sagen würde, was, du siehst das auch?
Ja, aber gleichzeitig ist es halt auch wie so ein Schlag ins Gesicht derjenigen Fans, die sich sowas wünschen, ne, oder die wirklich gerne da mehr sehen würden.
Guck mal, wie lächerlich das ist.
Ja, dieses Geknute brauchen wir hier nicht in unserer großen, weisen Serie, die Wahrheiten erzählt. Ne?
Es ist genau das. Ach ja, also Make Love Not War, beziehungsweise Make Ship Not War. Und
aber auch nicht so richtig. Ne? Also Belana meint dann so, ja, du bist da schon auf einer richtigen Spur, so, aber...
Ja, Tom und Seven.
Aber küssen ist nicht die Lösung. Ne? Küssen ist falsch. Was wir brauchen, ist eine tiefe, tiefe Botschaft.
Genau, also so etwas wie bei Kelly sagt er so, ja, das Theater hat irgendwann auch die Funktion von Menschenopfern übernommen. Was, da auf dieses hinzielt, man muss eine gute Story erzählen und damit kann man fast den ganzen, also die Probleme der Welt lösen.
Ja, und dann ist also seine Aufgabe, ein Ende zu schreiben, also was ist dann eigentlich der Countdown der Folge ist, also diese Deadline, und er schreibt die ganze Nacht durch, ist aber vormittags immer noch nicht fertig, das Stück soll am Nachmittag oder abends aufgeführt werden, die Schauspieler sind dann schon so, ja, okay, du hast gesagt, du bist dann um 10 fertig, aber mit Morning bist du fertig, aber wir müssen das auch noch auswendig lernen, guck mal, es wird vielleicht knapp, sollen wir nicht einfach was improvisieren, fand ich interessant, und er meint dann so, nein, ich finde noch einen Weg. Und er schickt dann so ein Zettelchen, eine Zettelbotschaft an Belana, die jemand da hintragen muss. Und appelliert an sie, dass sie zurückkommen muss. Naja, droht ja eigentlich damit, dass er sie sonst einfach ihren Charakter sterben lässt in dem Theaterstück. Was irgendwie. Und Velana, inzwischen ist Harry zurückgekommen, wie wir gesagt haben, kommt aus dem Gebüsch, buchstäblich rausgestiegen, so, hallo!
Ja, wie diese Humor-Szene, wo er aus dem Gebüsch raus.
Ja, so das Gesicht verschmiert mit den ganzen Blaubeeren, die er auf dem Weg essen musste. Und zusammen schaffen sie es eigentlich alles wieder anzustarten, aber Belana ist dieses Zettelchen, die ist, denkt sich, das ist dieser groteske Moment, den ich vorher meinte. Ja. Sie muss Harry kurz erklären, warum ihr das jetzt plötzlich so wichtig ist, dieses Theater noch zu Ende zu bringen. Und Harry sagt echt so, naja, who cares? Und was meinst du?
Ja, ja.
Was soll das?
Das Verrückteste ist eben, dass Belana durch dieses Zettelchen dann auch darauf eingeht.
Ja.
Oder ist
ja,
das...
Ja, und sie irgendwie in diesem Moment wird sie so zu dieser Muse. Und also sie nimmt das plötzlich an, dass,
ja, ja,
sie,
ja, ja.
dass sie fühlt sich wohl in dieser Rolle, jemanden zu inspirieren.
Das ist,
was mir
das,
nicht so ähnlich sieht, weil Belana nicht so ähnlich
genau.
sieht.
Genau, das ist wie in eben Hail Caesar, wo es um die Magie des Theaters, des Films geht, wo man dann halt, obwohl die vielleicht geht es nicht darum, aber es gibt so ähnliche Filme, wo Leute dann halt plötzlich voll aufgehen und so von einem Ensemble von der Magie mitgerissen werden und so, ja, ja, nein, das ist hier die Wahrheit und so weiter. Ne?
Und dann jetzt ist es wirklich so ein absurden, modernen Theater, also Belana kommt da angerannt, steigt plötzlich mittendrin in das Stück mit ein, die wütende, eifersüchtige Schauspielerin kommt noch so durch die Treppen des Amphitheaters durch das Publikum, ne, und brüllt, schreit Belana an, das ist ein Gott, ja, ein Eternal. Ja. Und der Mäzen ist entsetzt erstmal, so Gott, und dann dämmert das immer so, ah, das ist modern, moderne Theater, ne? Ah, Applaus. Und dann gibt es eben diese improvisierte Schlussszene genau, zwischen Belana und Kallus, wie sie sich versöhnen.
Und der alte Typ muss das auch noch retten mit halt so Improvisation.
Genau,
und
genau.
Dann sozusagen dann sagen so, ja, ja, das ist ein moderner Trick hier.
Ja. Und dann sagen sie sich quasi noch so, gestehen sich gegenseitig, dass sie sich sehr wichtig sind, sich inspirieren und so weiter. Und dann... Ja. dann bringt Kallus noch so seine Message unter, ne, sehr subtil. So. Wir werden diese Geschichten immer weiter erzählen, solange wir noch ein Atem in unserer Lunge haben und solange der Mäzen nicht einen Krieg anfängt und uns in die Armee einzieht. Wirklich. Mit der Faust, wie sagt man, also sehr direkt ausgedrückt.
Genau.
Und es klappt anscheinend. Belana beamt sich weg, das ist noch so der Wow-Effekt.
Genau.
Alles staunen.
Aber offenes Ende, wir wissen nicht.
Wir wissen nicht,
ob die pazifistischen Abenteuer des Raumschiffs Voyager weitergehen werden und ob sie den Krieg verhindern haben.
Ja.
Ungewöhnlich für Voyager, muss ich sagen. Also ich habe mich wirklich gewundert, normalerweise wird schon alles ziemlich
aus. Nicht mal ein Epilog gab's. Wir sehen nicht mal, wie Belana zurück aufs Schiff kommt.
Ja.
Und wir haben noch vergessen zu sagen, wie eigentlich die Geschichte in der Geschichte ausgegangen ist. Also das Ding war dann, dass quasi Janeway eine pazifistische Lösung mit den Borg findet.
Ja, aber das war wahnsinnig schwammig, oder? Oder war ich da ein bisschen zu dumm zu verstehen? Also weil ich glaube, der Aufhänger dieser Geschichte sollte sein, Seven enttarnt sich als Borg-Königin und Janeway lässt sie leben, obwohl die Borg halt immer wieder angreifen, weil man kann das ja nicht auf Dauer machen. Ne? Weil sonst werden wir zu dem, was wir hassen, also halt eine von diesen Geschichten. Ne? Wir können nicht mit...
Genau, so war das, glaube ich.
Hätte auch ein bisschen deutlicher oder halt... Ich weiß nicht, weil das Ganze, also ist ja wohl eindeutig halt ein Star Trek in Star Trek Dingens, eine pazifistische Geschichte, die Welt verändern soll.
Ja.
Und da hätte man, es hätte halt mehr so ein Morality Play sein sollen vielleicht. Ne? Und da es ist, scheint mir aber halt, dass es einfach ein chaotisches Dings ist irgendwie, wo...
Ja, ja, die anderen waren ja auch ganz unzufrieden mit dem Drehbuch, ne? Also quasi nur das Ende hat das dann gerettet, obwohl das ja auch dann gar nichts mehr war.
Und
ne?
Vor allem so was Belana da einbringt, das ist ja dann totales Chaos.
Totales Chaos. Und vorher gefiel mir eigentlich, wer das so anging und meinte, ja, Moment, wir haben eigentlich noch gar kein Konflikt, kein Hindernis, keine Auflösung. Also er wollte wirklich so ein richtiges Drama daraus aufbauen, ja. Aber es hat einfach nicht geklappt. Und auch am Ende wird das nicht richtig hingebogen. Ja.
Ja, wie viele Kriege hat denn Star Trek jetzt schon verhindert?
Meinst du mehr, als es ausgelöst hat? Also meinst du in unserer Welt?
Ja. Ich dachte schon, mehr, als es ausgelöst hat.
Du meinst das Kriegsschiff Voyager, wie viele?
Du meinst es Flame Wars. Klar, das Kriegsschiff Voyager ist schon... Ja, also ich meine, es ist schon ein bisschen hier Grandeur, ne? Und Selbstüberschätzung. Ums Versehen, ich glaube, es geht einfach so um so eine niedliche Geschichte in der Geschichte.
Ja.
So wie halt... Ach, welches war das jetzt? Hamlet auch halt so ein Theaterstück in einem Theaterstück ist. Deshalb auch die, ja. Übrigens war es vorher so despektierlich über die Kostüme, die aus einer Kiste geholt wurden, geredet. Ne?
Das war auch gar nicht so despektierlich.
Der spärlichen Information, den es noch bei Memory Alpha jetzt zu diesem Zeitpunkt gibt, ist, dass die Leute auf diese Kostüme wahnsinnig stolz waren. Und auch, dass die Kostümleute gesagt haben, so, könnt ihr den nicht vielleicht ein bisschen cool filmen?
Ja.
Ja, schon okay.
Nö, klar. Ich meinte nur halt in dem Zusammenhang, dass es deswegen sich anbietet, immer auf diese unsere Antike zurückzugreifen, wenn man da schon irgendwie so ein Bademantel im
Bademantel. Schrank hat. Ja, auf jeden Fall. Apropos Bademantel, ist auch erstaunlich. Also in den Szenen, wo es noch nicht total überdreht war, wie sehr halt Voyager als so eine antike Tragödie funktioniert. Ne? Also du musst ist mit dem Schiff und gestrandet sein und so weiter.
Das deckt so ein bisschen auf, ne? Wo die Ideen wahrscheinlich auch so herkommen.
Klar. Für Odysseus Serie. Und so.
Ja, genau. Und es ist, genau, also vielleicht haben auch diese Szenen, die mir gut gefallen haben, so gut funktioniert, wo B'Elanna halt diese Storys in andere Worte fasst, weil die halt so sind, ne? Also wenn die ihren Ursprung genau haben in so solchen, also hätte sie zum Beispiel erzählen müssen, was letzte Woche für ein Abenteuer passiert ist, ne? Mit den Betrügern und so, das wäre auch super easy zu erzählen.
Das wäre ein Stück in einem Stück sogar wieder.
Ja, und kein Wunder, dass er einfach war so ein Typ, ne, aus einer ganz anderen Welt, sich die Logbücher anhört und dann sofort versteht, was da los ist.
Ja, stell dir mal vor, irgendwo landen hier so gottartige Aliens und dann findest du ein UFO, gehst rein und bist aber mit Leib und Seele Autorin und sagst dann so, das ist hier Material.
Ja, das behalte ich lieber für mich. Ich nutze es nur für meine Serie, die ich gerade pitchen will. Stimmt. Stell dir mal vor, ein NASA-Astronaut, der würde abstürzen auf jetzt dieser antiken Welt.
Ja.
Und man würde echte NASA-Logbücher finden. Das würde man nicht verstehen.
Verstehen. Obwohl, das mit diesem, es ist nur ein kleiner Schritt.
Ja, diesen einen Satz. Ja,
aber der war ja auch von einer Werbeagentur geschrieben.
99% ist halt Techno-Babbel, ne? Und den würde man, den kann man nicht so leicht.
Na, der hat einfach geskippt, der hat einfach überspult und der hat einfach nur die persönlichen Logbücher gelesen, weißt du? Ja. Die Tagebücher von unseren Leuten.
Ja, aber würde man die verstehen? Also jetzt, wenn jemand aus der Zukunft, 1000 Jahre in der Zukunft hier landet, 2000 oder so hier in dem Fall.
Ja, dann musst du schon erstmal das Glück haben, dass das Schiff erstens aufgeht, zweitens eben Harry hat das Passwort vergessen.
Dass der Translator mir das in meinen Kopf rein übersetzt.
Obwohl du Eindringling bist, Mensch, so, ja. Okay, ja, aber das ist natürlich alles jetzt hier Schwachsinn.
Ja, das ist Schwachsinn. Okay.
Übrigens, das Fazit hier, was ich auch hier unten unterstrichen habe, ist es ist Wahnsinn. Diese Folge ist, es ist nicht mal Wahnsinn, oder? Es ist eigentlich ich weiß nicht, was es ist.
Es ist ein großes Durcheinander mit ein paar Sachen, die mir gefallen. Also ich glaube, ich kann schon hier auch wieder einen Plus finden, ne? Dieses mir gefällt, also das, was wir schlecht finden, ne? Dass es irgendwie zu universell ist oder dass es unrealistisch ist, dass die das halt so eins zu eins irgendwie übersetzen können. Das ist irgendwie gleich, das hat zwei Seiten. Das ist auch, was mir dann wieder ganz gut gefällt. Na, du zum Beispiel, du machst dich lustig, wollte ich sagen, also du hast diesen mal diesen Comic, nenne ich das mal, erstellt. Über Captain Picard, ne, den Meisterdiplomaten in der eben in der Tanagra-Folge, so mit den Tamarianern, die offensichtlich völlig andere Kultur, völlig andere Sprache haben, ne, ungewöhnlich für unsere Galaxis, wie man weiß, und wo Picard halt sehr inkompetent das sozusagen angeht, ne? Und erstmal eine Spur lauter, aber einfach auf Englisch den ganz viel Technobabbel im Prinzip entgegenschickt. Ne?
Diplomatischen Technobabbel.
Diplomatischen Technobabbel. Und das stimmt, das ist irgendwie albern, so ist es witzig, aber mir gefällt eben daran, dass man erstmal, also mir gefällt dieser Impuls, zunächst mal davon auszugehen, dass diese Menschen wie wir sind. Ne? Also das ist halt was, was in der... Das
war extrem wie wir, wow.
Ja, aber genau das gefällt mir. Ne? Ja, okay. Das ist, was in der Geschichte der Menschheit fehlt an vielerlei Stellen. Ne? Man findet jemanden, der anders ist. Oh, da muss ich jetzt ganz einfache Worte verwenden und irgendwie davon ausgehen, dass die ein bisschen dümmer sind als ich. Und daraus folgen ganz viele schreckliche Dinge.
Ja.
Und zum Beispiel auch innerhalb der Linguistik gibt es ganz schlimme Tendenzen in diese Richtung, ne? Dass man sozusagen annimmt, dass Kreolsprachen oder so, ne? So einfach sind oder irgendwie so eine simple Version der menschlichen Sprache irgendwie reflektieren, obwohl sie ganz normal aus zwei Sprachen entstanden sind, die sich irgendwie vermischt haben. Ne? Und hier gefällt mir halt, dass das nicht allzu sehr in diese Richtung schlägt, sondern Belana versucht eigentlich ganz normal mit diesen Leuten zu reden, ne? Und sie verwendet andere Wörter oder Metaphern, aber nicht aus dem Grund, dass sie davon ausgeht, dass die irgendwie weniger weit entwickelt sind oder so, sondern einfach, weil sie weiß, okay, die wissen, die haben halt andere Begriffe dafür und die haben keine Raumfahrt. Deswegen kennen sie Raumfahrtbegriffe jetzt nicht so. Ich nehme andere nautische Begriffe.
Yep.
So, aber es ist nicht so auf dieser Ebene von
machen Essen gut.
Genau.
Sondern es ist dann eben, okay, das Ding, das heißt Computer, das nehmen wir, wenn unsere Köpfe nicht mehr reichen. Ah, Erinnerung. Okay.
Ja, genau.
Das war eben schön. Gut, beziehungsweise, ne? Memory. Das funktioniert dann halt auch im Computer-Dingsbums.
Im Computer-Jargon.
Danke, Jargon, nicht Dingsbums.
Ich übersetze das jetzt für unsere intelligenteren Hörerinnen.
Ja, kann es sein, dass Belana eigentlich meistens ganz gut in diesen Sachen ist? Ich kann es jetzt nicht exakt benennen, aber ich habe so das Gefühl, dass sie...
Ja, ich glaube schon. Und ich glaube, sie muss leider umgekehrt öfter mal herhalten für so ein dummes... von außen an sie angetragenes so ihr Klingonensein zuschreiben, ne? Wo auch irgendwie der Doktor oder wer das war letztens meinte, ah, was weißt du schon über Musik, du mit deinen
klingonischen Opern.
Nee, du mit deinen klingonischen Trinkliedern, ne? Also was soll das?
Ja,
das
ist mega rassistisch.
Das ist wirklich auch irgendwo grotesk.
Ja, das ist genau dieses Ding, was du beschreibst, ne? Klingonisch, das ist eine Grundsprache.
Ja, und genau das gibt und davon gibt es ganz viel. Ne? Es ist zum Beispiel viele Leute, finde ich auch zu weit, ne? Aber das ist
Slang, Hip-Hop, das ist ja total
eben,
dumm.
Genau, und das ist, alle möglichen Varietäten, die meistens was damit zu tun haben, dass eben Einflüsse von außen aus anderen Sprachen kommen. Da ist es immer irgendwie verdummend, vereinfachend,
Ich übersetze. Danke.
Und das ist eben auch was, was in Voyager öfter mal passiert, was in Star Trek öfter mal passiert und was hier, finde ich,
nicht passiert
oder weniger passiert und irgendwie auf eine nettere Weise, so dass ich das hier mehr mich davon einfach mehr unterhalten lassen kann. Als sonst so.
Also ich finde, da hast du für diese Folge eine interessante Lanze gefunden, um sie zu brechen. Oder ein Spikulum, um in dieser fake-römischen Welt zu bleiben.
Ja, weil irgendwo ist es halt schon eine Geschichte von
Liebe.
Von Verständnis füreinander, ne?
Ja.
Über über Grenzen hinweg, die eigentlich viel, viel größer sein müssten. Aber wo ich in diese Richtung verzeihe ich halt viel lieber, dass sozusagen hier ist, ja, natürlich ist es jetzt unrealistisch, wenn man eine andere Alien-Spezies begegnet, dass die so sind wie wir, ganz genau so. Und das kann man natürlich auch kritisieren, aber in diese Richtung finde ich das einfacher zu irgendwie zu schlucken, bis auf diese Sache, ne? Bis auf diesen leichtfertig als Gag hier eingebauten universellen Sexismus wie mit diesen Kussszenen.
Dieser Spruch ist schon ist für mich auf jeden Fall ein Minus.
Streiche ich hier raus.
So. Ja. Aber trotzdem, B'Elanna, macht es Sinn, dass sie dann eingeht und halt wirklich sich davon begeistern lässt und Teil dieses Theaterstücks wird?
Nein,
nicht wirklich, ne? Das
nicht
passt
wirklich,
nicht zu ihrem
das
Charakter.
Das passt nicht wirklich dazu. Was zu ihr passt, ist halt, wie sie das am Anfang macht.
Sie lässt diesen Typen strampeln und so. Bring mir das jetzt. Hopp, hopp.
Genau, oder noch davor, so in der allerersten Szene, sie lässt sich von ihm frei machen, ne? Und dann, sie lässt sich von ihm die Fesseln machen. Und dann zuckt sie halt sofort ihren Phaser, zeigt ihm dann noch, ne, das fand ich auch gut, anhand von einem Ast oder so, den sie abschießt, was das macht, was das ist, ne? Und dann bedroht sie ihn damit und verscheucht ihn, nicht, weil sie böse ist, ne, aber sie muss sich darauf konzentrieren, jetzt ihr Schiff da zu reparieren und sie hat keine Zeit für diesen ganzen Scheiß. Und das lässt dann ein bisschen nach.
Ja, dann macht sie quasi eine 360-Grad-Wendung.
360-Grad-Wendung. Und ist voll dabei. Ja, das hat nicht so gut gepasst.
Ja, da müssen wir aber schon ganz schön viel rauspicken hier aus dieser Folge. Naja, aber müssen wir fast
öfter mal. Und wir haben noch gar nicht erwähnt, es gibt auch noch ein paar Szenen auf der Voyage. Tom ist ziemlich aufgebracht, ne? Seiner Meinung nach wird nicht genug nach B'Elanna gesucht.
Sie haben ja auch quasi aufgegeben.
Das habe ich nicht ganz verstanden, haben
doch,
sie?
Doch,
aber sie sind noch in der Gegend.
Ja, deshalb ist es so seltsam. Und es bringt auch nichts, dass sie das aufgeben. Also weil es gibt diese eine Szene, ich weiß nicht mehr ganz genau, ob es Janeway war, ich glaube schon, sie wendet sich sozusagen so vom Computer ab, als ob sie schon trauert um Harry und
das war
B'Elanna.
Mit Janeway und Chakotay eigentlich eine ganz schöne Szene. Ja, aber gleichzeitig habe ich nicht verstanden, Tuvok zum Beispiel, diese super Szene, wo er seit 10 Tagen nicht schläft, ne, und dann auf dem Brücke einschläft. Hat er in den 10 Tagen an der Rettung gearbeitet oder was hat er gemacht?
Also aufgebracht.
Ich irgendwie auch nicht. Es war mir nicht ganz klar. Arbeiten die daran oder haben die aufgegeben?
Es ist nicht klar. Nee, wir brauchten viel zu viel Zeit, um halt.
Welche Rolle hat eigentlich Harry in der Geschichte gespielt?
Gute Frage.
Warum war er da auch?
Garrett Wong beschwert, dass er nicht genug zu tun hat.
Aber dann taucht er wirklich einfach so zu nichts auf und sagt einfach nur: Kuckuck.
Ja? Was machst du da? Ah, okay. Und dann war's das, ne?
Dann war's das. Das hat sonst keinerlei Rolle irgendwie gespielt.
Außer, dass das vielleicht nochmal reflektieren kann, wie.
Also, es kam halt in diesen Theaterstücken dann immer wieder vor, ne? Weil quasi die Logbücher über B'Elanna und Harrys Abenteuer waren. Aber dafür.
Okay. Nee.
Nicht dafür.
Oh Mann. Ich glaube, unsere Gehirne sind auch noch ein bisschen weich gekocht.
Es ist heiß.
Ich bin, also ja, es ist für mich jetzt schwierig, hier eine Synthese.
Ich war besser unterhalten als letzte Woche.
Ah ja? Also ich war schon, ich war ungefähr gleich unterhalten. Es ist erstaunlich, wie sehr diese Folgen sich ähneln.
Ne? Ja.
Und wie sehr die beide auch halt in dieser Toss zwischen Original und Next Generation Welt, Bildwelt wabern.
Was ist da los? Ne? Man fragt sich, was war Autorenstreik ja offensichtlich nicht, weil es ist erwähnen. Ganz genau von, genau, also ohne Autoren hätte man ja so eine Geschichte nicht geschrieben. Das ist ja quasi ihr es geht Leben.
Um, ja. Ja, also ob die Autoren sagen, das ist mein Leben.
Muss raus.
Das raus aus mir. Mittel, ja, dann muss es wieder ein Mittel plus
muss
sein.
Muss Mittel plus sein. Es war ja genau gleich wie die letzte Folge, also offensichtlich alright. Ein Mittel plus.
Ja, aber es ist immerhin, es ist halt, es ist irgendwie unterhaltsam.
Und man kann was darüber reden. Letzte Woche haben wir irgendwie auch eine Stunde geredet, das ist überdurchschnittlich.
Ja.
Weiß nicht, woher das
ich
kommt.
Ich weiß auch nicht, ob das berechtigt ist.
Schreibt es uns in die Kommentare.
Richtig, sind auch schon wieder 50 Minuten. Wow, verdammt nochmal. Okay, bis zum nächsten Mal.
Bis dann.